Jussi Adler Olsen. Verraten. Der 10. Fall für Karl Mörk, Sonderdezernat Q. Gelesen von Wolfram Koch.
Sonntag, 27.12.2020. Karl. Der Gefängniswärter Frank brachte ihm ein paar feuchte Sandwiches in die Zelle. Leider komme von ganz oben die Direktive, er müsse eine weitere Nacht in Zelle 437 zubringen. Zu seinem Ersuchen um Sicherheitsisolation werde erst am nächsten Tag Stellung genommen. Karl unterdrückte einen Fluch. Das hier war geradezu bösartig. Sein Blick wanderte über die schmuddelige Wand zu dem halboffenen Fensterladen und den Gittern ins Freie, von wo das Echo der Stimmen und Rufe hereindrang. »Schwein!« riefen ein paar ins Dunkle. Das war zweifellos an ihn gerichtet. Frank nickte ihm zu. Es war nicht schwer, den Ernst der Lage zu erfassen.
»Ich weiß nicht. Vielleicht wirst du morgen in ein anderes Gefängnis überführt. Jedenfalls arbeitet deine Anwältin daran, glaube ich«, sagte er.
Zudem würden die Anwältin und seine Frau am Vormittag kommen, ob zusammen, das wisse er nicht. Anschließend lag Karl auf der Pritsche und starrte auf die schmutzigen Wände. Die Häftlinge vor ihm hatten dort ihre primitiven Gedanken in ungelenken Buchstaben verewigt. Alles in allem ein verdammt tristes Manifest der Machtlosigkeit auf der Kehrseite der Gesellschaft. Warum übermalte man das nicht einfach? Er bemühte sich, seine Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Er musste sich dringend ein paar Notizen machen, musste für die Vernehmung durch die DUP zusammenstellen, was er zu den einzelnen Anklagepunkten zu sagen hatte. Und Mona musste unbedingt Rose kontaktieren, um ihr zu übermitteln, was das Team in seinem Sinn unternehmen konnte. Er grübelte, etwas anderes blieb ihm auch gar nicht übrig. Er kam nicht zur Ruhe. Der winzige Fernseher auf dem Tisch funktionierte nicht. Vergeblich versuchte er, sich in Erinnerung zu rufen, was seit jenem Tag im Jahr 2007, als Anker erschossen wurde, geschehen war. Ihm war bewusst, dass ihn der Moment damals für immer verändert hatte. Die Erlebnisse blockierten noch heute seine Erinnerungen und alle weiterführenden Gedanken. Manchmal kam es ihm vor, als nehme er die Vergangenheit wie durch ein Spinnennetz wahr, hinter dem diffuse Bilder tanzten. An diesem Abend war ihm fast so, als stünde ihm Anker wie in einem Nebel gegenüber und redete mit ihm. Aber seine Worte waren undeutlich und ergaben keinen Sinn. Mit gerunzelter Stirn, den Blick zu Boden gerichtet, versuchte er, sich zu konzentrieren. Wenn er sich doch nur an alles erinnern könnte, was geschehen war. Aber da kam nichts. Eigentlich erinnerte er sich gerade einmal daran, dass sie zu dritt nach Amager gefahren waren. Er, Anker und Hardy. Und dann etwas deutlicher an die Sekunden unmittelbar, ehe die Schüsse fielen. Für die Zeit nach dem Vorfall hatte das, was andere ihm erzählt hatten, seine Erinnerungen gefärbt. Ein Jahr oder zwei nach den Schüssen hatte ihn ein paar Mal eine sich steigernde Übelkeit förmlich umgehauen und an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Dass sich das nun zu wiederholen drohte, konnte er wahrlich nicht gebrauchen, schon gar nicht jetzt. Deshalb strengte sich Karl an, Lucias weiche Wange an seiner zu spüren und ihr zartes Stimmchen zu hören. Eine kleine Weile half ihm das, dann packte ihn das diffuse Puzzle der Erinnerung erneut mit voller Stärke. An jenem Tag vor vielen Jahren, als Hardy, Karl und Anker zu dieser baufälligen Baracke kamen, hatte es geregnet. Ein Nachbar hatte Georg Matzen mit einem Nagel im Kopf gefunden. Leichengestank schlug ihnen entgegen, sobald sie die Tür öffneten. Der alte Mann saß auf dem Sofa, die Haut des Gesichts war graugrün, voller Pusteln, die toten Augen glänzten stearinartig. Kein schöner Anblick. Der Nachbar hatte angegeben, ihn habe der Geruch alarmiert. und Hardy hatte gleich das Fenster geöffnet, daran konnte sich Karl jetzt erinnern. Der gute alte Hardy, lang wie ein Leuchtturm und zuverlässig wie ein Dieselmotor, er tat immer das Richtige. Und der patente, praktisch veranlagte Hardy stellte auch sofort fest, dass der Nagel im Kopf des Mannes von einem Druckluftnagler stammte. Und genau so ein Druckluftnagler auf dem Tisch neben ihnen lag. Das hatte ihn Karl erstaunt, erinnerte er sich jetzt. Warum hatten die Killer die Tatwaffe nicht mitgenommen? Das Gerät hatte doch sicherlich einen gewissen Wert. Karl schluckte ein paar Mal. Wieder kroch diese Übelkeit in ihm hoch. »Weil du ausschließlich an die eigentliche Schießerei denkst, Karl. Daher kommt das«, hatte ihm Mona einmal gesagt, und damit hatte sie recht gehabt. Denn nur wenige Sekunden nach den Schüssen war alles vorbei gewesen. Anka war mitten in den Brustkorb getroffen worden und lag scheinbar leblos auf dem Boden. Karl hatte einen Streifschuss an der Schläfe erwischt. Hardy war im Rücken getroffen. »Warum zum Teufel habe ich nicht rationaler reagiert?«, dachte Karl. Aber jetzt, wo er sich konzentrierte, um sich genauer zu erinnern, da wusste er warum. Hardy war in der Sekunde nach ihm getroffen worden. Er war auf Karl gestürzt. Der riesige Mann hatte ihn unter sich begraben. Wie gelähmt hatte Karl unter ihm gelegen. »Da wäre es doch jedem so ergangen«, dachte er jetzt.